ARD. Na, wie viel Zeit habt ihr heute eigentlich schon vorm Spiegel verbracht? Also ich kann sagen, bei mir war es heute ein bisschen länger, weil das hier ist ein Videopodcast. Falls ihr das Video also nicht eingeschaltet habt, klickt euch doch gerne mal rein. Dann seht ihr auch, wie wir aussehen. Ja, und wir sprechen heute über ein Thema, das vielleicht auf den ersten Blick nach komplettem Eskapismus aussieht, aber wo viel, viel mehr dahinter steckt. Wir sprechen über den Beauty-Hype und wir schauen in ein Land, wo das Thema Schönheit, ich sag mal so, fast zur DNA gehört. Wir schauen nach Brasilien, wo Botox und Filler Teil der Körperpflege sind und wo die meisten Schönheitsoperationen weltweit stattfinden. Warum Beauty da so ein Ding ist, welche Vorteile man in Brasilien hat, wenn man einem bestimmten Ideal entspricht und welche Risiken Menschen auch eingehen dafür, darum geht's in dieser Folge. Wir sprechen aber auch darüber, wozu der Beauty-Druck verzerrte Schönheitsideale gerade durch Social Media und KI führen können und wie wir es vielleicht schaffen, uns davon frei zu machen. Das alles hört ihr in diesem Weltspiegel-Podcast. Wir wollen euch hier jede Woche helfen, die Welt ein Stückchen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und zuschaut. Und ich freue mich, dass Xenia Böttcher jetzt hier ist, unsere ARD-Korrespondentin im Studio in Rio. Hi Xenia.
Hi Joanna, ich freue mich auch, da zu sein.
Xenia, wir waren ja zusammen unterwegs in Brasilien für eine Doku, die wir gemacht haben zu dem Thema Schönheit. Alles für die Schönheit war unser Arbeitstitel. Der Titel, der in der Mediathek zu finden ist, lautet Brasilien Botox Buttlift. Und ungefähr in dieser Gemengelage bewegt sich die Doku und unsere Recherche. Du bist jetzt seit 2 Jahren oder mehr als 2 Jahren Korrespondentin in Rio. Eine Stadt, bei der man ja irgendwie sofort an Strand, Körperkult, Menschen in Bikinis irgendwie denkt. Denkt man nur daran oder ist es tatsächlich so? Wie körperbewusst sind die Menschen in Brasilien?
Ja, also Brasilien ist schon sehr divers, nicht? Aber wenn man so in der Südzone hier in Copacabana, Ipanema sich bewegt oder da wohnt, dann wird man schon sehen, dass da sehr auffallend viele Menschen sind, die auffallend gut aussehen. Also ich kann mal sagen, am Anfang, als ich kam, dachte ich noch, ich gehe an den Strand oder ich gehe ja nur ins Fitnessstudio, kann ich ja egal was anziehen, irgendwas. Ja? Shirts, Shorts, zack, ne? Aber total falsch gedacht. Also du musst dich schon schön machen, ja. Also hier war mein Eindruck, dass die Menschen allzeit dazu bereit sind, dass sie irgendwie in der Vogue auftauchen können. Und dann haben sie eben eine tolle Klamotte, einen tollen Körper und eine super Attitude. Und wenn du dich halt fragst, ja, wie kommt man jetzt zu diesem tollen Aussehen? Also das willst du ja dann auch wissen, dann ist das ja ziemlich eindeutig, ja. Also du wachst morgens auf, die Sonne ist gerade aufgegangen, dann siehst du die Menschen schon am Sport machen. Die rennen, sie machen Sportschwimmen, es gibt funktionale Training am Strand, es gibt alles. Und dann habe ich Luisa kennengelernt. Luisa ist eine Freundin von mir geworden und die ist gerade dabei, sich zu spezialisieren im Bereich der Schönheitschirurgie und die hat mich dann in nochmal ein neues Denken eingeführt, nämlich in das Denken von Botox und andere Biostimulatoren, von denen ich vorher noch überhaupt nichts gehört habe. Das ist Pflege. Und im Umkehrschluss, wenn du das nicht machst, pflegst du dich nicht.
Ich erzähle mal eine kurze Anekdote von unseren Dreharbeiten. Wir haben ja, es ist natürlich ein visuelles Medium. Ihr findet die entsprechende Doku, die verlinken wir euch in den Shownotes, findet ihr auch in der ARD-Mediathek. Aber da mussten wir natürlich Bilder drehen am Strand, die genau das auch zeigen. Es war jetzt nicht super schwer, Menschen, die schön aussehen, zu finden am Strand und die mit der Kamera einzufangen. Aber der Kameramann und ich, wir waren unterwegs. Und wir hatten beide irgendwie am Anfang so ein bisschen Hemmungen, ne? Leute anzusprechen, einfach so random auf Leute zuzugehen. Sagen sie, ja, und hatten irgendwie beide... Wir waren uns nicht so richtig wohl dabei. Und die Reaktion war aber, egal wen wir angesprochen haben, ach so, ja, klar. Und genau diese Pose, als wären wir die Vogue, die war sofort da. Also Leute sind für uns nochmal aus dem Wasser gestiefelt, haben uns irgendwie ihre schönsten Moves gezeigt. Und irgendwann haben wir da tatsächlich auch so ein bisschen die Hemmungen verloren. Es war tatsächlich ganz anders, als wir das so aus Deutschland kannten auch, ja.
Es ist Sonntag. Ich bin mit meiner Freundin Luisa verabredet.
Ich bin Dr. Luisa Heineberg. Ich bin 31 Jahre alt und arbeite in der plastischen Chirurgie und in der Gesichts- und Körperästhetik. Wir werten die Schönheit auf, die die Patienten schon haben. Es geht nicht darum, jemanden zu transformieren. Wir heben hervor, was bereits schön ist und minimieren, was die Patienten stört.
Luisa ist studierte Ärztin, Chirurgin und macht gerade die Zusatzausbildung Plastische Chirurgie, auch weil sich damit sehr gut Geld verdienen lässt. Als ich nach Brasilien kam, habe ich schon gedacht, schau dir diese perfekten Körper an. Es gibt viele perfekte Körper. Und ich fühlte, oder ich fühle auch immer noch eine Menge Druck, den ich vorher nicht gespürt habe. Verstehst du das?
Ja, verstehe ich. Rio ist eine Stadt, in der es immer warm ist. Es ist die Stadt des Karnevals. Und wir haben den Strand, die Leute in Bikini mit so wenig Stoff wie möglich. Das setzt einen schon unter Druck, dieses Konzept schön zu sein, den Körper zu pflegen.
Wir haben ja Luisa dann nochmal wieder getroffen, bei sich in der Praxis abends. Da hat sie im Prinzip viele junge Leute behandelt mit Botox, mit einer Fettwegspritze. Und alle, die da an dem Abend reinkamen, waren irgendwie, ich glaube, jünger als Mitte 30. Luisa selbst ist ja auch noch super jung, Anfang 30. Und keiner von denen hatte gefühlt eine Falte und trotzdem haben die zum Teil schon seit Jahren was machen lassen. Was ist dir da in dem Moment durch den Kopf gegangen?
Also mir war durch den Kopf gegangen, dass alle, die da kamen, unfassbar gut aussahen. Fangen wir mal damit an. Und dass sie auch eben makellos aussahen. Aber in der Summe, wenn dann mehrere von denen zusammenkamen, waren so viele Leute so makellos, dass es einerseits einschüchternd gewirkt hat und dann im nächsten Moment auch irgendwie wieder unnatürlich gewirkt hat, weil wer ist so faltenfrei? Und mir, ich weiß auch noch, wie ich das dann angesprochen habe, ne, gesagt habe, ihr habt alle keine einzige Falte und die, doch, doch, und haben dann halt quasi gezeigt, wenn sie lächeln, dass eine Falte auftaucht, ja, oder wenn sie die Augen ganz arg hochziehen, dass eine Falte auftaucht, aber ich dachte, nee, aber so habt ihr keine, und dann war so, nee, klar, also das wollen wir nicht, genau deswegen nehmen wir ja Botox, weil wir keine einzige Falte wollen, und dementsprechend sahen halt auch alle makellos aus. Und natürlich die andere Frage ist, wenn du so jung damit anfängst, ne, mit, sagen wir mal, mit 30 damit anfängst, jetzt kostet Botox schon mal 250 Euro, du kannst schnell mit den Sachen, die du da machen kannst, die Fettwegspritze, 500 Euro und mehr, also da kannst du ja ganz schnell auf 1000 Euro bei einem Behandlungstag kommen. Klar, das hält dann Botox 4 Monate, 5 Monate, ein anderes kann ein Jahr halten, aber wenn du das mal auf ein Leben hochrechnest, auf so 80 Jahre, dann fragst du halt dich, boah, das ist eine Menge Kohle, die du da haben musst. Aber so im ersten Moment war das so ein Gefühl von, puh, das ist ganz schön viel, da stecken Autos drin, die man sich kaufen könnte, die man aber eigentlich in ein makelloses Aussehen investiert.
Ich habe es ja eingangs schon gesagt, Brasilien ist ja das Land mit den meisten Schönheits-OPs weltweit. Und wenn man auf Botox, Hyaluron, so Injektionen guckt, sind sie am Platz 2 nach den USA. Und bei den OPs, da sprechen wir, ich glaube, die Top-OPs sind Bauchdeckenstraffung, Brustvergrößerung, Lid-OPs, Fettabsaugen und die Po-OP, also der Buttlift. Aber das kostet ja alles, also eine OP noch mal mehr als alles, was mit Spritzen irgendwie zu machen ist. Und da stellt sich ja schon die Frage, ist es nur was, was so eine kleine Upper Class sich leisten kann? Weil Brasilien ist ja auch ein Land, was sehr große Unterschiede hat, gerade was das Einkommen und den Wohlstand angeht, ne?
Also es tut sich auch hier wieder ein neuer Graben auf zwischen reichen Menschen und ärmeren Menschen, wo Leute, die mehr Geld haben, definitiv mehr für ihr Aussehen machen können, ne? Also wo man sagt, früher war es Gott gegeben, ob man schön war oder nicht, kann man jetzt nachhelfen und damit auch wieder sozusagen sich absetzen von denen, die kein Geld haben, ja, oder weniger Geld haben. Aber dadurch, dass dieses Schönheitsideal so omnipräsent ist, ist es auch bei den sozialen Schichten vorhanden, der Wunsch nach Behandlungen, die nicht so viel Geld haben. Das haben wir ja auch in der Dokumentation dann erlebt. Wir sind in einer der größten Favelas der Welt gegangen und haben ja auch da Menschen getroffen, die einfach den Wunsch haben, möglichst viel machen zu lassen. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Mindestlohn in Rio liegt bei 200 Euro in einer 6-Tage-Woche. Mehr als 200 Euro kostet eben schon eine Botox-Spritze, die 4 Monate hält. Ja? Ein Facelift würde 6.000 Euro kosten. Ne? Also was wir erlebt haben, ist, dass es dann Kliniken gibt oder Kosmetikstudios gibt, die dann anbieten, dass es halt alles in Raten gezahlt wird. Und damit du das in Raten zahlen kannst, wenn du einen Mindestlohn hast oder viele Menschen, hier sind auch wirklich Tagelöhner, die leben von der Hand in den Mund, die arbeiten mal heute als Putzfrau und morgen als was anderes oder wissen gar nicht, ob sie nächste Woche einen Job haben. Die sparen sich dann mitunter am Mund ab.
Ja, schauen wir mal gerade rein und schauen uns Rita Gicasia mal an, die wir in der Favela getroffen haben.
Ich bin unterwegs in der Rosinha, Rios größter Favela. Mir fällt auf, Beauty ist auch hier ein Riesending. Mittendrin lebt Rita Gicasia, ein bisschen von der Hand in den Mund. Du weißt nie so genau, wie viel Geld reinkommt, richtig? Du musst es dir darum sehr gut einteilen.
Ich kaufe heute nicht alles, nur ein paar Sachen. Und nächste Woche kaufe ich dann was anderes. Jetzt hat meine Party Vorrang. Meine Ernährung stelle ich erstmal hinten an. Ich spare für ästhetische Behandlungen, damit ich an meinem Geburtstag gut aussehe. Und wenn es möglich ist, kaufe ich mehr Obst, mehr Gemüse, um mich gut zu ernähren.
Rita dreht für eine Schönheitsbehandlung jeden Cent um.
Mein Hintern ist nicht mehr so harmonisch. Er hat Zellulite und ist breiter geworden. Ich will ihn schön eiförmig, schön aufrecht, schön rund und weit oben. Ich möchte, dass er ein echter Hingucker wird. Eine knackige Hose, Shorts und ich so, hier bin ich.
E sai andando, pá, 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 pá. A bunda fica bem dura, porque essa daqui já não tá mais, então. No mundo espiritual.
É legal. Du hast gerade diese großen Einkommensunterschiede ja schon angesprochen, Xenia. Und trotzdem gibt es so eine Art Verlangen nach einem Ideal. Wo kommt es her? Das haben wir uns ja auch gefragt und haben dafür den Soziologen Marcelo Ramos aufgesucht, der uns das nochmal eingeordnet hat.
Diejenigen, die dem Idealbild entsprechen, haben bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, bei der Partnersuche. Man hat Vorteile in verschiedenen Bereichen des sozialen Lebens. Der Körper ist wirklich ein Kapital.
Was war denn für dich bei der Recherche so am eindrücklichsten?
Wir hatten einen total bedrückenden Fall, der auch hier in Brasilien große Schlagzeilen gemacht hat. Das ist ein Einzelfall, es war ein extremer Fall. Aber eben deswegen hat er auch Schlagzeilen gemacht, ne, weil eine sehr aggressive Behandlungsmethode gewählt wurde, das sogenannte Phenolpeeling, wo, ich sage es das mal wie ein Laie, ja, die obersten Hautschichten absterben. Auf eine Art und Weise werden sie weggeätzt. Phenol ist eine Chemikalie. Und dann stirbt die Haut ab, wird wie so eine schwarze Maske und die kannst du dann irgendwann wegmachen und dann kommt dahinter also so eine wunderschöne Babyhaut hervor. So sieht es dann jedenfalls in den sozialen Medien aus. Und das ist eine risikohafte Behandlung, die wird auch von Ärzten durchgeführt. Es wird auch empfohlen, dass sie von Ärzten durchgeführt werden. In unserem Fall aber hat das Enrique, so heißt der Mann, der gestorben ist, war bei einer Frau, einer Kosmetikerin, die er in Instagram gesehen hat. Und die war halt um ein Vielfaches günstiger als die Klinik oder die Ärzte. Und dann hat er sich halt entschieden, das bei der Kosmetikerin zu machen, die ihre Ausbildung aber auch wiederum, ihre Phenol-Ausbildung auch online gemacht hat. Und dann gab es Komplikationen und dann ist er gestorben. Diese Geschichte ist momentan vor Gericht, beziehungsweise es wird gerade entschieden, ob dazu ein Gerichtsverfahren eröffnet wird.
Wir verlinken euch die Doku in den Shownotes, dann könnt ihr euch den tatsächlich sehr berührenden Fall von Enrique nochmal genauer anschauen. Xenia, wie hat denn also diese Recherche, diese zu dieser Doku, aber das war ja vorher auch schon, hast du gesagt, ein Thema, Thema für dich. Wie hat sich denn jetzt in Brasilien deine Definition von Schönheit verändert?
Also ich kann dieser Eitelkeit, ich kann dieser Wertschätzung für Schönheit, da kann ich was abgewinnen. Ja? Mir ist aber eben auch sehr bewusst geworden, dass man stark sein muss gegen diesen Druck. Ich mache mir Sorgen, wenn Leute nicht mehr wissen, was natürlich ist. Das war auch eine Sache, die wir so auf dem Weg unserer Doku, dass man so das Gefühl verliert von dem, was natürlich ist. Das macht mir schon auch Sorgen, wo ich gedacht habe, ich möchte nicht, dass wir eines Tages alle makellos sind, weil ich, Xenia mag auch Makel. Also ich finde es schön, wenn jemand etwas Unperfektes hat, in das ich mich reinschauen kann. Das finde ich schön.
Ja. Vielen Dank an Xenia Böttcher, unsere ARD-Korrespondentin in Rio de Janeiro. Mach's gut, Xenia. Ciao.
Ciao.
Der Brazilian Butt Lift, der hat es ja als gängige Bezeichnung dieser Art von Operation von Brasilien in die ganze Welt geschafft, auch zu uns nach Deutschland. Wir haben von Xenia eben schon gehört, hier haben wir einen ganz anderen Umgang mit dem Thema. Und gleichzeitig ist Deutschland aber auch ganz vorne mit dabei bei den ästhetisch-plastischen Eingriffen. Melodie Michelberger beschäftigt sich schon lange mit Schönheitsidealen und mit der Frage, was die mit uns machen, wie sie uns beeinflussen. Hi Melodie, schön, dass du da bist.
Hi.
Woran merkst du in deinem eigenen Umfeld, dass sich auch in Deutschland die Akzeptanz von so Schönheitseingriffen verändert hat?
Ich merke die Selbstverständlichkeit, mit der über solche Eingriffe, also Botox, Hyaluron, Lippen aufspritzen, irgendwelche anderen Hautbehandlungen gesprochen wird, so als wäre man vielleicht beim Friseur gewesen oder so früher. Und heute wird das einfach so ganz selbstverständlich darüber berichtet. Ich merke das auch, wenn ich hier in meine Drogerie gehe zum Beispiel, komme ich immer an so einem Schönheitsinstitut vorbei, die so ein, ich weiß nicht, diesen so einen Aufsteller vor der Tür haben, wo immer die unterschiedlichen Eingriffe drauf beworben werden. Und alleine das gab es ja früher auch noch nicht, dass man einmal kurz, wenn man seine Sachen in der Drogerie kauft, theoretisch noch schnell seine Lippen aufspritzen kann.
Welche Rolle spielt denn Social Media dabei?
Ja, Social Media spielt natürlich eine riesige Rolle, weil das einfach Schönheitsideale, Schönheitsbilder in rasender Geschwindigkeit verbreitet. Also früher konnte ich mich in meinem, als ich 16, 17 war, mit Menschen in meinem Umfeld vergleichen. Das waren vielleicht so, keine Ahnung, also die in der Schule und FreundInnen. Und heute vergleichen sich Mädchen im gleichen Alter mit Menschen auf der ganzen Welt. Und so verbreiten sich natürlich auch Schönheitstrends. Wirklich innerhalb von ein paar Tagen ist das, was vielleicht gerade in Kalifornien angesagt ist, auf einmal auch in Hamburg angesagt. Und das natürlich, Social Media ist so ein absoluter Treiber, also wirklich gibt dem Ganzen die Energie.
Wann warst du dir denn selbst zum ersten Mal darüber bewusst, dass andere über deinen Körper urteilen oder deinen Körper beurteilen?
Ja, also bei mir fing das tatsächlich mit 7 an. Ich hatte damals einen Rock gesehen in so einem Einkaufsladen und es war so ein bauschiger Rock mit Blumenmuster, ganz bunt. Und ich habe den meiner Mama gezeigt und wollte den Rock unbedingt haben. Ich habe immer schon Kleider geliebt. Und meine Mama hat damals zu mir gesagt, nee, den kannst du nicht tragen. Das betont deinen dicken Hintern doch noch mehr. Und das war so rückwirkend, also ich kann mich da heute als Ende 40-jährige Frau noch sehr gut dran erinnern, an das Gefühl, dass ich hatte, weil ich diesen Rock nicht bekommen habe, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Ich habe mich geschämt für meinen Körper. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich schuld bin, also dass ich was falsch gemacht habe, weil warum sollte ich sonst diesen Rock nicht bekommen, der so schön ist und den ich so geliebt habe und für den ich wirklich alles gegeben hätte. Und heute weiß ich, dass das so das erste Mal war. Es gab davor bestimmt auch schon so kleinere Kommentare zu meinem Körper, aber das war schon ein großer, also es war schon ein einschneidendes Erlebnis, was sehr viel verändert hat, wie ich meinen Körper gesehen habe und wie ich meinen Körper auch behandelt habe. Weil davor war ich so wirklich ein wildes Mädchen. Ich bin auf Bäume geklettert, Rollschuh gefahren, mit irgendwie die Knie aufgeschürft andauernd und bin immer wieder aufgestanden und weitergeskatet. Und dann war ich auf einmal sehr zurückhaltend und hatte auch Angst vor weiterer Bewertung von anderen und hatte eben auch das Gefühl, ich muss mich richtig anstrengen, wenn ich diesen Rock tragen will. Und was das eben wirklich mit mir gemacht hat, das war so ein Start von so einer langen Geschichte von Essstörungen. Erstmal Diäten und dann Essstörungen. Das weiß ich natürlich erst seit ich erwachsen bin. Aber ja, das war bei mir wirklich so der erste Moment, den ich mich heute noch erinnern kann.
Krass, wie sich so ein Satz aber einprägen kann, oder? Aus so einer frühen Kindheit ja noch, dass du das noch ganz genau weißt und die Situation auch noch so beschreiben kannst. Also
Ja, und ich weiß, dass das keine individuelle Geschichte ist, die mir passiert ist, sondern dass es unglaublich vielen Menschen, vor allem eben Mädchen und Frauen, so geht, dass sie von frühen Kindheitstagen an Kommentare zu ihrem Körper, zu ihrem Aussehen, zu ihrem Gewicht gehört haben. Und die allermeisten Kommentare waren eben negativ, waren abwertend, waren eben, du musst dich anstrengen, wenn du mal dich verlieben willst oder wenn du schön sein willst oder wenn du mal einen Job bekommen willst. Und das macht mich immer noch sehr betroffen. Und das hat sich leider auch nicht von meiner Kindheit, die ja schon ein paar Jahrzehnte her ist, zu heute groß verändert.
Du hast ein Buch geschrieben über deine Geschichte. Body Politics heißt das. Und du beschreibst da drin, dass du viele Dinge, sagen wir so, verschoben hast bis zu einer Zeit, wenn dein Körper, ich zitiere das jetzt sinngemäß, endlich schlank genug und damit auch automatisch richtig und wertvoll war. Also was waren das für Sachen, die du verschoben hast oder nicht gemacht hast bis zu einem späteren Zeitpunkt?
Ja, zum Beispiel einfach Kleidung anzuziehen, die Spaß macht. Also zum Beispiel enge Kleider oder auch ausgelassen zu tanzen oder einfach, ja, zum Beispiel ja beim Sex den Bauch nicht einzuziehen. Also ich habe eigentlich mir dadurch, dass ich immer dachte, dass mein Körper falsch ist, dass ich nicht schön genug bin, dass ich nicht gut genug bin, immer gedacht, ja, dass ich mich ganz doll anstrengen muss, dass ich weniger werden muss, dass ich mehr hungern muss, mehr Sport treiben muss, um dann irgendwann mal eine Form zu haben oder eine Version von mir selber zu sein, die eben in unserer Gesellschaft als schön gilt, die als attraktiv gilt. Aber dieser Moment ist tatsächlich nie eingetreten.
Was hat denn bei dir zum Umdenken geführt?
Ja, das war ein langer Prozess, aber in kurz war das tatsächlich, ich hatte einen Burnout und war relativ lange krankgeschrieben und musste mich so mit so einem Scherbenhaufen meines bisherigen Lebens auseinandersetzen. Und meine Essstörung und dieses Gefühl, das ich nach wie vor hatte, also über Jahrzehnte von einem Job zum nächsten getragen habe, von einer Beziehung zum nächsten, das Gefühl eben nicht gut genug zu sein, also nicht nur nicht schön genug zu sein, sondern eigentlich auch nicht gut genug, das habe ich dann erst in dieser Therapie, dass ich gemerkt habe, ich will nicht noch mehr Lebenszeit verschenken und diesem Gefühl hinterherrennen, dass, ja, dass ich irgendwann mal besser bin, wenn ich mich weiter hasse. Also irgendwann habe ich so bemerkt, das ist eigentlich so eine große Lüge, der ich aufgesessen bin, dass ich diesem Ideal, das ja für die meisten Menschen für mich auch ziemlich unerreichbar ist, dass ich diesem Ideal hinterhereifern muss und eigentlich meine ganze Lebensenergie und Freude, auch Lebensfreude, ja, aus dem Fenster werfe, nur um eine kleine Kleidergröße zu haben oder einen fettfreien Körper.
Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt rauszoomen. Wenn man sich jetzt anguckt in Deutschland, das Konsumverhalten eher gerade rückläufig. Aber es gibt eine Ausnahme, Körperpflege, Kosmetika. Das ist was, was auf jeden Fall gut läuft und boomt. Und zwar mit dem Versprechen, schöner zu sein. Da wird halt ganz schön viel Geld verdient. Blenden wir das einfach aus?
Ja, klar blenden wir das aus. Also ich denke immer, wenn wir die ganze Werbung nicht hätten, die uns erstmal, also die uns ja andauernd am laufenden Band neue Problemzonen präsentiert. Also in einem Monat ist es irgendwie der Hintern, der nicht rund genug ist. Dann ist es wieder die Taille, die nicht schmal genug ist. Oder die Nase, die nicht schmal genug ist. Also es gibt ja andauernd neue Dinge, die wir eigentlich konsumieren sollen, um Problemzonen oder Bereiche unseres Körpers, die eben nicht so ideal sind wie beim Schönheitsideal, zu verändern. Und ich glaube, das merken wir nicht so im Großen und Ganzen, weil das in unserer Gesellschaft einfach auch, also unser Aussehen, unser Äußeres hat einen ziemlich großen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Und dadurch, dass ja bestimmte Attribute auch bestimmtem Aussehen zugeschrieben werden, zum Beispiel, dass wir Menschen, die ein bestimmtes Äußeres haben, also die weiß sind, die schlank sind, die jung sind, dass sie wenig Falten haben, dass wir sagen, ah, das ist ein schöner Mensch, und dass wir automatisch nicht nur denken, das ist ein schöner Mensch, sondern die Person ist attraktiv, die ist vertrauenswürdig, die ist professionell, die ist gesund, der trauen wir mehr zu, und im Umkehrschluss eben anderen Menschen, die nicht diesem Ideal entsprechen, die vielleicht dick sind oder eine starke Körperbehaarung haben oder eine Behaarung im Gesicht als weiblich gelesener Mensch, dass dann die Attribute nicht mehr schön, attraktiv, vertrauenswürdig sind, sondern faul, unattraktiv, ungesund. Und das zeigt ja eben schon, dass dieses ganze Thema Schönheit so viel mehr ist als ah, ich kaufe mir jetzt für 100 Euro eine Creme, die meine Zellulite irgendwie wegschmilzt, sondern dass wir auch immer dieses Versprechen kaufen, dass wir nicht nur schöner werden, sondern auch vertrauenswürdiger werden, attraktiver werden, dass wir erfolgreicher werden.
Das, was du ansprichst, zeigt ja, Schönheit ist irgendwie weit, ist jetzt nicht so ein banales Thema. Es klingt vielleicht banal auf den ersten Blick, aber es ist durchaus ein politisches Thema. Und wir haben es vorher im ersten Teil des Gesprächs schon gehört. Unser Aussehen hat zum Beispiel auch Einfluss darauf, ob wir einen Job kriegen oder nicht. Bedeutet Schönheit Macht?
Auf jeden Fall bedeutet Schönheit Macht. Es bringt natürlich auch sehr viele Privilegien. Und ich glaube, das ist eben auch was, was vielen Menschen nicht so bewusst ist, beziehungsweise vielleicht unbewusst bewusst ist, weil das ja wiederum das befeuert, dass wir so unglaublich viele Millionen Euro investieren, also nicht privat, aber insgesamt. Das ist ja ein riesiges Volumen an Geld, aber auch an Zeit, an Mühe, die wir investieren in die Verschönerung oder Verkleinerung unseres Körpers.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir waren bei der Diskussion schon mal weiter vor ein paar Jahren. Also, dass unser Körper uns vielleicht auch ein Stück weit mehr egal ist, sondern man eher akzeptiert, das ist halt irgendwie das Ding, was uns so durch den Tag trägt und uns am Leben hält und so. Und dass man weniger darüber urteilt, wie sieht dieser Körper jetzt aus oder wie hat er auszusehen. Jetzt sehen wir aber irgendwie wieder, also ich sag mal Stichwort Body Positivity, jetzt sehen wir aber auf einmal wieder überall ultra schlanke und glatte, auch KI-Models. Gleichzeitig das Diabetes-Medikament Ozempic wird als Abnehmspritze beworben. In meinem Feed auf Instagram habe ich irgendwie häufiger in den letzten Tagen, hier ist online Dr. XYZ, guck, ob du dafür in Frage kommst, beantworte 3 Fragen und zack, schicken wir dir das Ding zu. Also warum sind diese Errungenschaften von vor ein paar Jahren irgendwie wieder wie weggeblasen?
Also ich hatte wirklich große Hoffnung, als die Body Positivity Bewegung vor ein paar Jahren vor allem durch Social Media sehr präsent war, dass wir endlich, dass alle das endlich eingesehen haben, dass ja, wir unterschiedliche Körper haben und dass es voll in Ordnung ist, dass wir unterschiedliche Körper haben, dass jeder Körper Respekt und Teilhabe verdient, also auch gezeigt wird in der Werbung zum Beispiel. Und das ist alles komplett hinfällig. Also das erschreckt mich auch wirklich, in was für einer Geschwindigkeit, das passiert ist. Aber es hat natürlich was damit zu tun, dass die Industrie einen Grund hat, uns immer wieder das Gefühl zu geben, dass wir so, wie wir von Natur aus sind, nicht richtig sind und dass sie quasi, also die Schönheitsindustrie, die Abnehmindustrie, die Schönheitsoperationsindustrie, die Wellnessindustrie, die Pharmaindustrie, dass sie die Antwort sind auf unsere Selbstakzeptanzprobleme. Es geht halt wie immer, immer um Geld, aber gerade in dem Bereich geht es halt um sehr, sehr viel Geld. Und umso unerreichbarer das Schönheitsideal ist, umso schwieriger es für uns ist, dieses Schönheitsideal zu erreichen, weil es ja auch immer unerreichbarer wird. Also gerade, was du angesprochen hast, durch die Abnehmspritzen ist noch nicht mal mehr eine Größe 38, gilt noch nicht mal als schön, sondern es muss dann schon die 32, 34 sein, also sehr, sehr dünn. Und am Ende geht's um Geld, am Ende geht's halt auch um Macht, also wer kann sich das leisten? Es geht auch wieder um Klassismus, also wer kann überhaupt dabei sein? Wer kann sich das leisten, mitzuhalten, viel Geld zu investieren in Abnehmspritzen, in Nahrungsergänzungsmittel, in Fitnessprogramme, in irgendwelche Sachen, die uns schöner machen.
Und von wem, vielleicht um ein bisschen positiv zu enden, von wem können wir da lernen?
Also was mir total geholfen hat in den vergangenen Jahren ist, mit anderen darüber zu sprechen, also über meine Körperstruggles zu sprechen, über meine Scham zu sprechen, meinem Körper gegenüber, weil ich gemerkt habe, die vergangenen Jahre, ich habe immer gedacht, ich bin die Einzige, die es nicht schafft, Frieden mit ihrem Körper zu schließen oder eine Freundschaft mit meinem Körper aufzubauen. Ich dachte immer, ich bin ein totaler Loser, dass ich das nicht schaffe. Aber in den vielen Gesprächen habe ich herausgefunden, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht. Und ich glaube, das ist eben eine große Power, eine große Kraft, die wir alle haben. So, wir müssen überhaupt nicht diesem Ideal entsprechen. Wir sind so viel mehr als unsere Figur oder unser Aussehen. Und ich glaube, das schaffen wir eben nur, wenn wir untereinander uns connecten und uns austauschen. Und wir können auf jeden Fall uns was von den IsländerInnen abschauen, die wirklich eine andere Art haben, mit Körpern umzugehen. In Island ist es zum Beispiel auch wirklich verpönt, über das Aussehen oder das Gewicht einer anderen Person zu sprechen. Und das merkt man auch, wenn man dort ist. In Island ist es normal, dass man sich, bevor man ins Schwimmbad geht, nackt duscht. Also natürlich nach Geschlechtern getrennt, aber man duscht eben nackt miteinander. Und man seift sich ein, man unterhält sich. Und für mich war das eine sehr heilsame Begegnung. Oder waren das heilsame Begegnungen, also Frauen mit unterschiedlichen Körperformen zusammen zu duschen, die sich alle in ihren Körpern vielleicht nicht super wohlfühlen, aber einfach so ganz selbstverständlich mit ihren Körpern einfach in der Umkleidekabine stehen. Und ich glaube, das können wir uns abgucken. Vor allem auch eben das nicht schlecht über andere sprechen.
Ganz herzlichen Dank an dich, Melodie. Schön, dass du bei uns warst. Dankeschön.
Danke euch.
Und jetzt sind wir schon am Ende dieses Weltspiegel-Podcasts. Aber wie immer haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wie krass ist eigentlich der Trend, schön sein zu wollen in Deutschland? Was macht er mit unserem Selbstbild? Die Kollegen von Quarks Daily, die haben in ihrer Spezialfolge zum Thema Schönsein, wird das immer wichtiger, eine wissenschaftliche Einordnung für euch. Die Folge ist verlinkt in den Shownotes. Ihr findet uns, den Weltspiegel-Podcast, wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Redaktion für diese Folge hatte Steffi Fetz. Ich bin Johanna Jeschke. Macht's gut. Ciao.